Vielen Dank. Wer hat das vorhin gesagt? Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Annalena. Also mich ermutigt das sehr. Wir sind ja in dieser Reihe. Wir hatten vor 2 Wochen Glaube, Römer 4. Letzte Woche Hoffnung, Römer 5. Und wir werden heute nochmal bis zur Liebe kommen. Römer 5 bis Römer 8. Das ist, glaube ich, ein Schreibfehler. Das müsste Römer 6 heißen, aber wir bekommen das hin. Also, wer mitlesen möchte, Römer 6. Und kurz vor diesen Versen schreibt Paulus an die Römer in Vers 6, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Und dann führt er diese Tatsache aus und dann heißt es in Vers 15, was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz? Ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist so ein kurzer ein längerer Zwischeneinschub, den Paulus hier bringt, nachdem er zuallererst, wir hatten uns das ein Stück angeguckt, ich kann das jetzt nur antippen, angefangen hat, darüber zu berichten und zu lehren, dass das Reich Gottes auf Glaube basiert. Und dann hatten wir uns das mal darauf angeschaut, wie notwendig und grundlegend Hoffnung ist. Und dann hat Paulus hier nochmal wie so einen Einschub, den er bringt, und er führt es dann die Kapitel 6 und 7 ausführlich aus, dass es einen inneren Widerspruch gibt, den wir alle kennen, dass es Dinge gibt, die man will und wo man dem Guten beipflichtet und gleichzeitig eine Kraft und eine Mächtigkeit erlebt, die einen woanders hinzieht. Also man kennt das Gute, pflichtet dem auch bei und wird sich gleichzeitig der eigenen Begrenzung und auch Kraftlosigkeit bewusst. Und er greift es hier auf und er macht ein paar Feststellungen, die gut sind, sich nochmal ein Stück vor Augen zu führen. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. In dem Moment, wo du Jesus für dich persönlich als Retter angenommen hast, da geht es nicht so sehr darum, jetzt bemühe dich, anständig zu leben, sondern geht es darum, dass da ein Herrschaftswechsel in dir stattgefunden hat, dass Gott dir neues Leben schenkt und dass er das alte Leben und auch das alte Wesen wie unwirksam in dir macht. Das ist übrigens das, was wir heute in der Taufe feiern wollen und feiern werden. So, dass jemand, der, also das ist bei manchen ja auch vielleicht schon einige Tage oder auch Jahre her, aber wir wollen das nochmal öffentlich machen, dass wenn man ohne Gott gelebt hat, dass man irgendwie die Schönheit von Gutem zwar anerkennt, aber gleichzeitig merkt, da ist noch so viel Böses, Nachtragendes, Ungerechtes, auf eigenen Vorteil bedacht sein in einem. Und bei allem Mühen und bei allen ehrenwerten Vorsätzen, es reicht nicht. Weil dann eine wesensmäßig etwas in uns lebt, was uns wie zu dem Bösen zieht. Wir haben hier ganz am Schluss gelesen, denn der Lohn der Sünde oder den Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Also Luther übersetzt es ja so, also wer Luther gelesen hat oder vielleicht auch länger dabei ist, der Sünde sollt, ist der Tod. Sünde zahlt etwas aus. Also Sünde ist nicht nur eine Tat, die man tut, sondern es ist gleichzeitig so, dass sie sagt, warte, du bekommst noch was. Und Tod ist ja, also das ist ja irgendwie so ein, der Sünde sollt, ist der Tod. So, das ist so, manchmal ist das so ein philosophischer Satz, den man halt oft genug gehört hat und ja, der Sünde sollt, ist der Tod. Aber was dahinter steckt, ist ja Folgendes. Tod ist ja nicht, also Tod ist Abwesenheit von Leben, lass es mich so sagen. Tod ist Abwesenheit von Leben. Das ist ähnlich wie mit Licht und Dunkelheit. Dunkelheit ist ja nicht eine Realität, die in sich existiert, sondern sie wird definiert von dem Maß an Licht, was da ist. Also es gibt Helligkeit, es gibt Schummerlicht, es gibt Abenddämmerung, aber da wird nie beschrieben, wie viel Dunkelheit da ist, sondern es wird immer nur beschrieben, wie viel Licht in dem Moment scheint. Wenn der Sünde Sold der Tod ist, dann würde das doch Folgendes bedeuten, wenn die dort, wo wir Dinge tun, die gegen Gott sind, ziehen wir sozusagen gleichzeitig die Lebenskraft und die Anwesenheit von Gutem ab und es kommt Tod in Form von Abwesenheit von Leben zu uns. Das ist wahrscheinlich, also ich weiß nicht, vielleicht ist das für dich nur ein, vielleicht hochphilosophisch oder keine Ahnung. Für mich ist es vor allem eine Realität, die ich in meinem Leben kenne und kennengelernt habe, dass ich als junger Mensch und bis heute, dass es viele Dinge gibt, wo ich sage, oh, das würde ich so gerne tun. Ich wäre gerne so und so. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Helden, zu denen man irgendwie aufschaut und sagt, oh, da würde ich gerne hin. So würde ich gerne sein. Und gleichzeitig gibt es eine Begrenzung und auch eine Unfähigkeit, Dinge zu leben. Und diese Unfähigkeit kommt aus dieser Tatsache, dass wir alle von Gott getrennt sind und dass es eine Realität gibt, die uns zum Bösen führt, weil die Kraft zum Leben abwesend ist. Macht das Sinn? Und die gute Botschaft ist die, was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Vers 6 und Vers 17 heißt es, aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Da ist eine neue Realität angebrochen in uns. Also das, was Gott feindlich gegenüberstand, das wird ausgetauscht. Das Bild, was mir innerlich hilft, also um die Tatsache vielleicht ein Stück mehr plastisch vor Augen zu haben, ist irgendwie, jetzt hoffe ich, ich sage nicht ganz Falsches, ich habe mir das so gemerkt, Öl und Wasser. Das kriegst du nicht wirklich miteinander vermischt. Also du kannst mit viel Kraftaufwand und Rühren und kurzzeitig so eine Verbindung irgendwie eingehen, aber sobald die Kraft nachlässt, trennt sich das wieder voneinander. Also es gibt etwas, was einfach nicht zusammenpasst. Und das ist, was Paulus hier beschreibt, dass in unserem alten Wesen etwas war, was nicht kompatibel war mit Gott und dass all unsere Bemühungen nicht ausgereicht hat. Aber als Jesus in dein Leben kam, dass er einen Herrschaftswechsel, eine Wesensartveränderung vornimmt, jetzt kannst du dir aussuchen, was Gott ist, Öl oder Wasser, und auf jeden Fall dich gleich macht und dieses Trennende und dieses Unvereinbare austauscht. Und es bedeutet vor allem, dass wir fähig sind, so zu sein wie er. Und dass es nicht, also das Christsein nicht eine Vermeidungsstrategie ist. Dass es nicht darum geht, so wenig Fehler wie möglich zu machen, sondern es ist vielmehr eine Hoffnung auf das, was möglich ist. Ich kann sein wie er. Ich kann von Innersten dieselbe Überzeugung haben und leben, so wie er das gemacht hat. Das ist ein ganz anderer Ansatz, weil das Erste ist davon geprägt, ich darf ja nichts falsch machen, und es von Angst geprägt, als würde es immer noch eine Strafe geben. Das andere ist von Hoffnung und Freiheit geprägt und von jemand, der dich von hinten her anschiebt und sagt, du kannst. Wir haben eine Hoffnung, wird hier beschrieben, dass, also da gibt es eine innere Überzeugung, die der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die du auch verpflichtet bist. Und zwar nicht krieg das hin, sondern verpflichtet auf das, dass Gott dir was zuspricht und sagt, du bist mein und du bist aus meinem Holz geschnitzt. Du hast meine Wesensart, das habe ich in dich hineingelegt. Dir ist es möglich, so zu leben wie er. Die Dinge, die er getan hat, die sind dir auch möglich. Es geht doch gar nicht darum, mach das nicht falsch und Achtung und hier, sondern schau dir an, wo er mit dir hin möchte. Schau dir an, was er in dir sieht. Und dann führt er das aus, auch diesen Kampf, den er trotzdem, also Paulus, in sich wahrnimmt, dass er, obwohl Gott uns das Neue geschenkt hat, dass er diesen Widerspruch auch in seinem täglichen Leben kennt. Dass nicht alles automatisch klappt. Und dann geht er weiter, Römer 8. Und bevor wir zu dem kommen, wo ich das gleich hier anwerfe, Römer 8, Vers 31 bis 39, da bringt Paulus noch etwas so Schönes, das will ich uns noch kurz lesen. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten bei. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Es ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Für uns alle gilt, dass Gott von Anfang an uns in einem Bild sieht, das dem Bild Jesu gleich ist. Und dass er alles, was in unserem Leben passiert, sei es Gutes oder sogar Böses, was nicht von ihm kommt, aber was es einfach in dieser Welt gibt, dass er alles in deinem Leben, in dem Moment, wo du anfängst, ihn zu lieben, nutzt und benutzen wird, um dich in dieses Bild hinein zu verändern. Egal was da war, egal was dir zugefügt wurde, egal was du dir selber auch an Lebensfeindlichem zugefügt hast, ausgesprochen hast, dich selber verdammt hast oder auch andere geschädigt hast, egal was da in deinem Leben war, Gott hat eine Kapazität, und zwar deshalb, weil Dunkelheit und Böses keine Kraft in sich hat. Aber Licht hat Kraft. Und Licht hat die Fähigkeit, alles zu verändern. Die Liebe hat eine Fähigkeit, alles in deinem Leben mitzunutzen, egal wo es herkam, um dich in dieses Bild hinein, was er von Anfang an über dir gesehen hat und was er auch in deinen dunkelsten Momenten immer noch gesehen hat, nutzen kann und nutzen wird, um dich dort hinein zu prägen. Ihr Lieben, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit. Ich könnte einiges aus meinem Leben über mein Versagen, bevor ich Christ war und nachdem ich gläubig geworden bin, erzählen. Und manches sind Dinge, über die ich mich nicht freue und über die ich mich nicht rühmen kann. Aber eins weiß ich, alles, was da war, da ist Gott dabei, in mir etwas zu verändern und mich zu verändern. Und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir eine Zuversicht, das bewahrt mich davor, mich selber zu verdammen und mich selber klein und schwach zu reden, weil ich weiß, wer in mir wirkt und wer an meiner Seite wohnt. Das gibt so eine Kraft und Ausrichtung, die hat all mein Bemühen, was ich vorher kannte, das Richtige zu tun, nie hinbekommen, weil ich meine Begrenzung kannte. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der keine Begrenzung hat und dem sogar nicht mal das Böse, was ich getan habe, irgendwie im Weg steht, dass er nicht trotzdem am Ende mit mir zum Ziel kommt. Ich bin begeistert und es wäre ein guter Grund, Danke Jesus zu sagen. Können wir das einmal gemeinsam machen? Danke Jesus. Jetzt Paulus, der viele Worte macht, fängt selber an. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Also ich will das nochmal sagen. Also manchmal bin ich ja selber sehr beeindruckt von mir und meinen Fehlern und meinen Dingen, die ich nicht hinbekomme und auch von manchem Bösen. Und ich halte das irgendwie auch wirklich für schlimm und dramatisch und gewichtig. Aber bevor ich irgendwas getan habe, hat Gott schon seinen Sohn gesandt. Bevor ich irgendwas nicht hinbekommen habe, hat er sich schon entschieden, seinen Sohn zu senden. Was mich zu folgender Hoffnung befähigt: Wenn Gott seinen Sohn sendet, als ich ihm feindlich gegenüberstand oder bevor ich überhaupt geboren wurde, wie viel mehr wird er immer noch gut und für mich sein, nachdem ich jetzt Frieden mit Gott geschlossen habe? Und wenn er Jesus gegeben hat, so führt Paulus das ja auch, dann wird er uns auch alles andere schenken. Es gibt nichts mehr, wo Gott ein Unmöglich in deinem Leben sieht, weil die Kraft der Liebe alles zu verändern vermag und er aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung bringt, wo er aus Freundschaft Versöhnung bringt, wo er aus Bitterkeit Vergebung in dir schafft. Das ist alles möglich und egal wie viel Anteil du von all diesen Dingen noch in dir entdeckst, er sieht, wie das Licht hineinkommt und er sieht, wie die Dinge sich ändern. Das ist, was er sieht. Er ist nicht so sehr beeindruckt, wie wir manchmal von dem Schlechten. Also ich bin da manchmal ganz schön beeindruckt. Ich denke, das ist ganz schön massiv. Irgendwie, Gott denkt da echt anders. Das ist, weißt du, das kriegen wir auch noch hin. Hör mal auf, das so anzustarren, als hätte das sonst wie Kraft. Ich will dich mit hineinnehmen, dass du die Kraft der Liebe anschaust, die all das andere verschwinden lässt. Wenn das Licht kommt, fragt sich keiner, was macht denn die Dunkelheit? Die ist einfach nicht da, weil die Liebe den, also weil das Licht den Raum füllt. Wir wollen weitergehen. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Danke, Heidi. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich will dir heute wirklich nochmal zusprechen. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und egal in was für Umständen du steckst, Paulus zählt es ja hier auf, in seinem Fall, er musste leiden für das Evangelium, Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Selbst wenn du denkst, so heilig bin ich gar nicht. Vielleicht sind es gottfeindliche und lebensfeindliche Kräfte, mit denen du herumkämpfst und laborierst. Aber selbst wenn es das ist, nicht mal das kann dich scheiden von der Liebe Gottes, die ein bedingungsloses Ja zu dir hat. Und die sagt, wisst, egal wo du drin steckst, egal was deine Verfehlungen sind, egal was du nicht hinbekommst, egal wo du dich auch nicht so verhältst wie er. Er hat dich für gerecht erklärt. In dem Moment, wo wir dieses Angebot, was Gott uns macht in Jesus, nämlich Schuld zu vergeben, ein neues Leben zu schenken, unsere Wesensart auszutauschen, indem wir Ja zu Jesus sagen, in dem Moment kann uns nichts mehr von dieser Liebe trennen, die permanent mitwirkt, dein Leben positiv zu verändern. Nichts kann dich davon trennen und es wäre gut, wir würden aufhören, Gott ständig zu sagen, warum er mit meinem Leben nichts anfangen kann und warum die und die Dinge ein Riesenproblem für ihn sind. Wenn er dir doch zuspricht, er kriegt das alles hin. Er kriegt es hin. Er bekommt es wirklich hin. Das ist, was wir verstehen müssen. Unser altes Wesen ist tatsächlich gestorben und er hat etwas angefangen, dass er uns ein neues Wesen gegeben hat, was nicht mehr davon bestimmt ist, dass wir keine Fehler mehr machen, sondern das ausgerichtet ist, weil es eine Hoffnung hat, dass wir sein werden wie er. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern so viel wie möglich jetzt, heute und hier. Und dass alles, was ich erlebt habe, sogar ein Baustein von dem ist, weil seiner Liebe nichts unmöglich ist. Ich will dir das heute zusprechen. Ich will das auch nochmal allen Täuflingen zusprechen. Ihr hättet euch keinen besseren Chef aussuchen können als ihn. Jesus, also ich mache hier Schluss. Ich will zwei Dinge machen. Also drei. Erstens, es gibt draußen Mittagessen. Da gibt es eine Liste, da kann man sich eintragen. Wir haben, also zum Essen machen, man muss sich nicht eintragen, wenn man was will, da stellt man sich einfach hin. Ich will uns alle nochmal erinnern, Miri und Viona wurden heute verabschiedet und was für tolle Persönlichkeiten. Und es hat damit zu tun, dass sie sich entschieden haben, zu dienen und zu geben. Und da liegt ein Geheimnis von Wachstum drin. Und eine Form ist, sich zu beteiligen. Und es könnte auch sein, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich überfordert bin, aber es gibt Leute, die können dir vielleicht helfen, Essen zu machen oder mit aufzuwaschen oder wie auch immer. Ich glaube, dass Dienen etwas ist, was uns tatsächlich positiv verändert. Also das nur am Rande. Also herzliche Einladung zum Essen. Zweitens, wenn du merkst, dieses Thema Liebe Gottes, das ist etwas, was dir wirklich schwerfällt. Ich bin mir einer Sache ganz tief bewusst, egal wie viel ich darüber rede und egal wie viel Begeisterung ich selber habe, das ist nicht eine Sache von Worten oder äußerer Motivation, sondern es braucht in der Tiefe eine Berührung Gottes, die er schenken muss, dass du weißt, egal was da war und egal was da kommt, ich bin sein geliebtes Kind. Sonst wirst du an dir selbst verzweifeln. Und ich will dich einladen, wir wollen gerne nochmal mit dir beten, dass Gott dir dort eine Berührung schenkt, dass dieses vielleicht auch theoretische Wissen zu einer inneren Realität wird. Wenn das dein Anliegen ist, komm doch im Anschluss kurz nach vorne. Hier sind Menschen, die haben dort was erfahren und die würden das gerne weitergeben. Und vor allem würden sie dich segnen, dass Gott mit seinem Geist in dir etwas entzündet, was dir eine Gewissheit schenkt. Und das allerletzte, bevor ich mit uns allen bete, wir können schon mal aufstehen. Wenn du heute hier bist und sagst, Markus, das klingt alles viel zu gut, um wahr zu sein. Ich kann dir nur sagen, es ist eine Realität, die ich und viele andere auch erlebt haben. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich will Gott eine Chance in meinem Leben geben und ich könnte so jemand sehr gut gebrauchen, der mir Schuld vergibt und der mir einen Neuanfang gewährt und der mich von innen verändert und dessen Liebe auch meine Schuld tilgt und der mich freudig aufnimmt, weil er mich will, nicht weil ich so viel richtig oder falsch gemacht habe, sondern weil er mich will. Wenn du heute hier bist und sagst, das ist, was ich gerne hätte, dann würde ich dich herausfordern, jetzt so mutig zu sein und deine Hand zu heben, weil ich würde gerne mit dir gemeinsam beten, dass genau Gott das tut. Also wenn du heute hier bist und sagst, ich bräuchte einen Neuanfang mit Gott oder überhaupt einen Anfang und du das willst, dann will ich dir sagen, Jesus streckt dir eine Hand aus und sagt, dir ist bereits vergeben, die Schuld ist am Kreuz bezahlt, neues Leben ist bereit, willst du? Und wenn du jetzt Ja sagen willst, würdest du deine Hand heben, ich will dir die Chance geben, ich werde nicht allzu lange warten, weil ich will da nicht so ein emotionales Ding draus machen. Das ist, wer will, der darf. Und dann würde ich nochmal ein Gebet formulieren und dann danke, Jesus. Du bist das Beste, was uns passieren konnte. Danke, dass du nicht nur meine Schuld vergibst, sondern dass du meine alte Wesensart mitgekreuzigt hast und dass du mir ein neues Wesen gegeben hast. Und ich will dir sagen, ich brauche dich. Ich schaffe es nicht, allein zu Gott zu kommen, aber ich danke dir, dass du zu mir gekommen bist. Und ich nehme von dir neues und ewiges Leben an. Und ich empfange neues Wesen und ich empfange, dass ich Teil deines Reiches bin, dass ich dein Kind bin, weil du jetzt in mir regierst. Jesus, ich lade dich ein, König in meinem Leben zu sein. Amen. Amen. Und ich will uns alle segnen, dass die Kraft ewigen Lebens, was Jesus gebracht hat, und dass seine Fähigkeit, alles in deinem Leben zu verändern, damit du mehr in sein Bild hineinkommst, dass diese Realität in deinem Leben zunimmt. Und dass es nicht eine Wahrheit ist, sondern eine Erfahrung, die du machst. Und dass die Hoffnung, dass er die Dinge wirklich hinbekommt, dass die in deinem Leben zunimmt. Weil du darauf vertraust, dass er es ist. er ist derjenige, der es hinbekommt. Ich will das nochmal in deinem Geist wirklich freisprechen. Er ist es, der es angefangen hat und er ist es, der es vollenden wird. Es ist seine Kraft, die in dir wirksam ist und es ist nicht deine Bemühung. Deshalb hast du eine begründete Hoffnung, dass du sein wirst wie er, weil er sich verpflichtet hat, dich umzugestalten. Amen. Amen. Amen.